Wir leiten wieder spontan über in die Fragerunde und ich fange gleich mit der psycho-onkologischen Frage an, die an uns gestellt wurde. Ich darf es vorlesen. Welche Regeln bestehen für die Mitteilung schwerwiegender Diagnosen der Bauchspeicheldrüsenkrebs an Patienten? Nur psychische Folgen dieser Mitteilung, um psychische Folgen dieser Mitteilung zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Gibt es da überhaupt Regeln? Und wie ist die Einbeziehung der Angehörigen im Zusammenhang mit einer solchen Mitteilung geregelt? Wer sollte dem Betroffenen die Diagnose mitteilen? Vierte Frage. Inwieweit ist die Mitteilung einer Überlebensdauer nach der Diagnose beim Arztgespräch sinnvoll oder wenn möglich zu erwartender psychischer oder wegen möglicher zu erwartender psychischer Folgen zu unterlassen? Also ein ganz differenziertes Fragenarrangement, das wir, glaube ich, hier Schritt für Schritt beantworten sollten. Vielleicht zunächst mal die Frage, welche Regeln bestehen für die Mitteilung schwerwiegender Diagnosen? Da sind Sie sicherlich diejenigen, die das am besten versteht.
Also ich denke, Regeln für die Mitteilung gibt es ja keine allgemeingültigen, sondern das muss sich auch individuell sicher ergeben. Es gibt sicher ein paar ganz grobe Regeln, die würden heißen, ich habe einen geschützten Raum, ich habe ein Zimmer, die Klage immer wieder, mir wurde die Diagnose auf dem Flur mitgeteilt, sondern dass es einen Raum gibt, dass es auch einen gewissen zeitlichen Rahmen dafür gibt. Also das ist ja der schwierigste Teil eigentlich in unseren Krankenhäusern, diesen Zeitrahmen zu finden und diesen Raum bereitzustellen. Und es sollte sicher derjenige tun, der also das Gespräch mit dem Arzt zu suchen, der auch die Behandlung hat. Das wäre von ärztlicher Seite. Ich sage zu meinen Patienten immer, wenn Sie schwierige Gespräche haben und Sie wissen das schon, nehmen Sie bitte Menschen Ihres Vertrauens mit in dieses Gespräch. Weil wenn Sie so eine Diagnose bekommen, dann stehen die meisten Menschen erstmal unter Schock. Das heißt, ich verstehe die Hälfte nicht. Ich bin schon beim ersten Satz hängen geblieben und mir gehen ganz andere Gedanken durch den Kopf. Mein behandelnder Arzt versucht mir Fakten darzulegen, wie der weitere Behandlungsverlauf ist und ich bekomme das gar nicht mit, weil ich vollkommen neben der Spur bin sozusagen. Und dann kann vielleicht jemand, der mitgegangen ist, mir sagen nachher, was war denn da alles noch?
Ich hab deswegen eine Frage, weil ich meine, im klinischen Verlauf immer sehr große Unterschiede zu erkennen. Es gibt Patienten, die sagen, ja, jetzt habe ich das und das ist ja interessant, was kann man jetzt machen? Mhm. Und es gibt Patienten, für die bricht wirklich eine Welt zusammen. Bricht für beide eine Welt zusammen, weiß es nur der eine und äußert sich differenzierter? Oder ist es für beide gleich belastend? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, weil ich jetzt wieder einen habe, der sagt, ja, das ist alles, ja, und was machen wir jetzt? Dann sage ich, machen wir eine Chemotherapie, gut, und wann geht die los? Dann sagt er, ja, Montag. Dann sagt er, ja, gut, prima. Das ist ein Patient, der ein Pankreaskarzinom mit 50 Lebermetastasen hat. Und da weiß ich, da kenne ich andere Patienten, die da anders reagieren würden. Mhm. Wie sehen Sie die unterschiedlichen Charaktere? Wie muss ich mich da verhalten? Wie muss ich das einstellen?
Also ich denke, das ist so genau das Fingerspitzengefühl zwischen Daumen und Zeigefinger zu erspüren. Zu welchem Typ gehört vielleicht dieser Patient? Und wie weit gehe ich mit der Aufklärung? Da habe ich ja eine juristische Verpflichtung, das zu tun. Wie weit kann jemand das psychisch eigentlich verarbeiten? Und es kann sein, dass der sagt, was machen wir als nächstes? Und ganz unberührt erscheint, nach Abschluss der ersten Behandlung plötzlich zusammenbricht, was niemand erwartet. Auch so wie der Fall, den ich Ihnen vorgestellt habe, ja, der das eigentlich gut durchgemacht hat und dann kam der Zusammenbruch. Das aber im Vorhinein schon sagen zu können, das sage ich, ui, das erfordert fast hellseherische Fähigkeiten.
Gut, richtig.
Da sage ich, das ist zwischen den beiden sicher
wir müssen kurz
das Thema, was die Erfahrung macht.
Ja. Wer sollte dem Betroffenen die Diagnose mitteilen? Ich glaube, das ist, ja, wer? Wer ist der Beste? Der Gastroenterologe, der die Diagnose macht und die Punktion? Der Chirurg, der die OP dann macht? Ich stelle immer wieder fest, ich komme dann zum Patienten, sage, wir müssen operieren und der fällt so ein bisschen aus allen Wolken, weil der Gastroenterologe ihn noch nicht richtig vorgewarnt hat. Ja. Wollen Sie was dazu sagen, Herr Kaiser?
Also ich denke, wenn die Diagnose klar ist, dann wird primär der behandelnde Arzt, in dem Fall der Gastroenterologe, die Diagnose schon eröffnen müssen. Und ich sage mal auch das Spektrum an Therapieoptionen und dann letztlich den Chirurg einführen halt und sagen, das ist die Behandlung, die wir favorisieren und ich stelle den Kontakt her.
Und der, am besten könnte es der, die Psycho-Onkologin, aber die kann, hat keine Waffen in der Hand, nicht gastroenterologisch und nicht chirurgisch, oder wie ist das?
Nein, ich denke, dass, was Patienten ja, wenn sie jetzt gucken als Betroffene, wenn mir jemand das sagt, fachlich verstehe ich es wahrscheinlich sowieso nur wenig im Ersten, bevor ich mich richtig schlau mache, aber ich achte sehr auf die Mimik, auf die Körpersprache. Und das erzählen mir Patienten ganz häufig so, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, da hat er so komisch mit dem Auge gezuckt, da wusste ich schon, das wird nichts.
Ein bisschen aktiver, ein bisschen lauter.
Ja, noch mehr ins Mikro, so besser.
Ich habe Sie aber richtig verstanden, dass man auf die feine Mimik achten muss der einzelnen Patienten, wie sie dann entsprechend reagieren und danach das ablesen kann. Ich bin mir nur darüber im Klaren, dass ich in den letzten 20 Jahren vielleicht sensibler geworden bin in der Hinsicht. Und wenn man ein junger Kerl ist, Ende 20 und ist an der Uniklinik, dann hat man vielleicht eine andere Auffassung von Leben und Mitteilung, wie wir das heute haben. Es hat sich auch eine Menge getan, das will ich damit sagen. Und wenn wir heute Kollegen haben, die des Deutschen überhaupt nicht mehr mächtig sind, auch die Jüngeren, dann ist das eine sehr, sehr schwierige Situation. Ja. Denn im Prinzip müsste ja dann der Älteste und Erfahrenste immer sprechen. Mhm. Und das finde ich ausgesprochen schwierig. Und die Zeit dafür ist nicht da. Denn wer in meiner Klinik am wenigsten Zeit hat, den kenne ich gut. Und das ist ein Problem. Ich kann aber nicht den Jüngsten hinschicken. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Und meistens ist es so einer. Bitte.
So, was die Diagnosemitteilung betrifft, haben wir jetzt zum Beispiel in der Hospiz gute Erfahrungen gemacht. Wenn man den Patienten gegengefragt hat, wie schätzen Sie Ihre Situation ein? Was fühlen Sie? Und dann die Reaktion dementsprechend dann, wie Sie sagen, feinfühlig, geht es dann weiter?
Das ist eine sehr gute Anmerkung. Ja. Vielen Dank. Wie schätzen Sie Ihre Situation ein? Weil man dadurch den Ball quasi auf die andere Seite bringt und ihn selber mitbestimmen lässt, wie er sich äußert. Finde ich sehr gut. Statistik steht hier auch drin in der Fragestellung, die kann ich vielleicht beantworten, wie wir das regeln, weil ich immer das, ich bin als Chirurg, wenn ich operiert habe und ich habe dann die Statistik, klar, wir haben heute exzellente Statistiken gesehen und wir haben gesehen, wie man sie bezwingen kann und wie häufig das passiert. Ich rede prinzipiell nie über Statistik und ich habe in den 25 Jahren meiner bisherigen chirurgischen Laufbahn zweimal Patienten erlebt, die explizit mich auf eine Statistik ansprachen. Das waren beides Privatpatienten in Heidelberg damals, Ende der 90er Jahre. Es waren Leiter von großen Betrieben mit 800 bis, was weiß ich nicht, 1000 Angestellten im einen Falle und im anderen Fall eine sehr große Sozietät in München. Und die haben gesagt, Herr Dr. Golling, jetzt hören Sie mal auf mit dem Quatsch, was Sie mir da erzählen. Ich will jetzt wissen, was Sache ist. Diesen Satz habe ich seither nicht mehr gehört, denn 1999 konnte man sich aus dem Internet noch nicht in der Art und Weise informieren, wie das heute der Fall ist. Wenn ein Patient eine Statistik, so es denn unbedingt sein muss, haben will, dann kann er die aus dem Internet jederzeit bekommen und kann sich die auswählen, die ihm gefällt. Alle Vorträge, die Sie hier heute gehört haben, können Sie, wenn Sie wollen, auch auf der Literaturebene aus dem Internet bekommen. Es steht jedem von Ihnen zur Verfügung. Aber die wenigsten, einige wissen es und andere nicht. Man kann immer genau erfahren, was die Statistik, jede von Ihnen kann das. Aber Sie brauchen Informationen, die danach kommen, die dahinter kommen. Und wir sind dafür da, Hoffnung zu verbreiten und nicht Statistiken aufzuzählen. Das ist unsere Aufgabe. Gut, dann denke ich, so viel zu diesem Thema. Jetzt können wir uns dem anderen fragen. Wir müssen jetzt ein bisschen Tempo, sonst sind wir heute Abend noch da. So, sehr gute gastroenterologische Frage. Eiseskälte an Füßen und Händen, aufgetreten wegen der Chemo, dann verschwinden, wieder auftreten nach 3 Monaten, jetzt verstärkt. Nachwirkungen der Chemo oder hat das etwas mit dem beginnenden Zucker zu tun? Wer will sich dazu äußern?
Und das war nach Chemotherapie
aufgetreten? Nach Chemotherapie, ja. Dann ist es doch eigentlich, also aus meiner Sicht, ein klassisches Hand-Fuß-Problem. Kann das unter dem Vollfox-Regime sein? Also ich hätte es als eine Polyneuropathie gewertet im Rahmen einer Capecitabine oder einer Vollfox-Therapie. Und das hat nichts mit einem Zucker zu tun. Bei einer Endosonographie wurde ein Chaos in meinem Bauch festgestellt. Mein Körper ist schmal, die Organe sind groß und beengen sich gegenseitig. Welche Bildgebung würde Sinn machen? Ich habe auch häufiger Essen, während dem Essen oder nach dem Essen Übelkeit vor der Darmentleerung, weil der Darm vielleicht einen Knick hat? Was würden Sie empfehlen, um dem diagnostisch etwas Herr zu werden? Also ich habe mir jetzt mal hier Gedanken gemacht, ein klassischer Gastroenterologe und Chirurg würde vielleicht sagen, wir machen eine Gastroskopie und eine Koloskopie, das ist ganz klar, man schaut von oben rein, bildgebend, das schadet nichts, man schaut von unten rein, es könnte sein, dass es mit dem Sodbrennen etwas zu tun hat, Refluxerkrankungen, das ist eine Volkserkrankung, die haben sehr, sehr viele, dann kann man auch einen Dreischluck machen. Oder würde Ihnen da noch etwas anderes einfallen?
Also die Schilderung, dass sich die Organe wechselseitig beengen, da ist, glaube ich, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient schiefgelaufen, weil das gibt es eigentlich nicht, dass die Organe sich da beengen. Ich denke, dass der Patient wahrscheinlich subjektiv so ein Gefühl hat, dass die Passage behindert ist, und das kann man eben durch diverse Untersuchungen, die Sie jetzt auch gerade aufgeführt haben, objektivieren. Ich glaube, da ist irgendwas in der Kommunikation schiefgegangen.
Gut, also nochmal Rücksprache nehmen. Dann die nächste Aufgabe, Kreon wird eingenommen. Habe ich genug Kreon eingenommen, wenn ich keine Verdauungsprobleme nach dem Essen habe, oder kann es trotzdem sein, dass ich zu wenig Enzyme habe, um die Nahrung komplett aufzuschließen? Kann ich zu viel Enzyme einnehmen? Wenn ja, ist das schädlich? Wer möchte etwas zu Kreon sagen? Herr Eise, kennen Sie sich aus mit...
Ja, also meiner Kenntnis nach ist es so, dass Sie, wenn Sie kein Gewicht verlieren und Kreon zu sich nehmen und eben auch keine Fettstühle haben, dass Sie dann ausreichend Bauchspeicheldrüsenenzyme, also sprich eben zum Beispiel Kreon, einnehmen. Im Prinzip kann nichts passieren, wenn Sie zu viel einnehmen. Sie scheiden es zusätzlich aus. Wäre aber eigentlich schade um die Medikamente, die Sie im Überfluss einnehmen.
Gut. Okay, also ich meine, kann man zu viel nehmen? Eigentlich
nein,
nicht, ne?
Nein.
Geht nicht. Also manchmal haben wir auch gehört, kann man 50 auf 100.000 steigern. Ich denke, je nachdem. Jetzt eine Frage an Herrn Kaiser nochmal. Warum wird nicht sofort ein Stent aus Metall, gelegt? Warum haben Sie da Kunststoff, dann nochmal Kunststoff und dann erst Metall? Das ist schon eine gute Frage.
Ich hatte ja gesagt, dass wir eigentlich... diese Untersuchung, die ERCP mit Stenteinlage präoperativ machen, wenn das Bilirubin über 10 ist. Wenn es unterhalb von 10 ist, favorisieren wir die zügige Operation, wenn der Patient anhand der Bilder operabel ist. Wenn wir wissen vor der Erstuntersuchung, dass der Patient nicht operabel ist bzw. metastasiert, legen wir primär ein Metallröhrchen ein. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass die Kunststoffröhrchen statistisch gesehen nach 4 bis 6 Monaten zugehen. Von daher alle 3 Monate gewechselt werden. Man möchte diesen Zustand, dass der Stent sich verschließt und der Patient eine Gallengangsentzündung entwickelt, das möchte man gar nicht erleben. Deswegen wechselt man programmiert alle 3 Monate die Kunststoffröhrchen. Wenn man aber bei der Erstuntersuchung weiß, dass der Patient eben nicht operabel ist, legen wir primär ein Metallröhrchen. Dieses Röhrchen verschließt sich statistisch gesehen auch wieder nach einem Jahr. Nichtsdestotrotz ist es natürlich diesem Kunststoffröhrchen vorzuziehen in der Situation.
Gut, ich denke prima, das beantwortet es schon. Jetzt fragt noch einer etwas zu familiären Zusammenhängen des Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vererblichkeit, Risiko, dass auch Geschwister, Kinder an der Krankheit erkranken. Da sind 2 Anfragen an uns gekommen, die ich gerne auch dann zusammen beantworten möchte. Ja, hier, das war die 2. Frage. Vater mit 49 Jahren an Pankreaskarzinom verstorben, jetzt Mutter. Ebenfalls 69 Jahre Pankreaskarzinom. Wie soll ich mich verhalten? Wer will das beantworten? Bitte.
Sicherlich schwierig zu beantworten. Wir haben ja heute mehrfach gehört, dass es ein Screening Richtung Pankreaskarzinom eigentlich nicht gibt. Nichtsdestotrotz ist es so, alle Tumorerkrankungen, die vor dem 50. Lebensjahr auftreten, da scheint ein genetischer Hintergrund dabei zu sein. Ich glaube, das kann man so pauschal für alle Tumorarten sagen. Also unterhalb des 50. Lebensjahres eine Tumorerkrankung zu akquirieren, ist ungewöhnlich. Da scheint ein genetischer Hintergrund zu sein. Ein richtiges Screening ist, glaube ich, auch in dieser Situation nicht etabliert. Und wenn ich zum Beispiel im Halbjahresrhythmus einen Ultraschall mache vom Bauch, habe ich eigentlich keine richtige Sicherheit. Also ich finde es schwierig, da einen guten Rat zu geben.
Also der Kollege, also der Patient, der es hier schreibt, ist ja kein Patient. Gast hier aus dem Auditorium, 39 Jahre männlich. Ich würde das sehr ernst nehmen. Ich würde das sehr ernst nehmen. Und ich würde sehen, dass ich eine Bildgebung bekomme, die einen Status zu meiner Bauchspeicheldrüse erhebt. Das würde ich, in der Tat. Entweder ein CT oder ein MRT. Ich möchte wissen, ob da eine Zyste drin ist. Ich möchte wissen, ob da irgendeine Vorstufe ist. Wir wissen, dass die lange schlummern. Sie sind jetzt in einem Alter, wo man noch etwas machen kann. Und es ist keine Garantie. Aber ich würde wissen wollen, was da los ist. Wir kennen ähnliche Situationen von den Brustkrebs, in der Brustkrebssituation in einer Zeit. Wir haben viel versäumt. Beim Brustkrebs weiß ich es ganz genau, weil ich mich damit selber auch beschäftigt habe, dass man lange Zeit diese lebenden Zeitbomben und jede elfte Frau wird einen Brustkrebs bekommen. Und ich kann dazu nur sagen, man hat das extrem vernachlässigt. Und aus Regionen, wo wir wissen, dass extrem Kinderreichtum herrscht, in diesem Falle weiß ich es aus einer irischen Familie, wo der Vater 10 Geschwister hatte, davon 4 Frauen und 2 davon sind im Brustkrebs verstorben im Alter unter 45. Und da läuft ein BRCA1-Gen durch diese Familie und das ist hochpathogen. Und in der Tat haben weitere Mitglieder dann auch in der nächsten Generation diese Erkrankung bekommen. Wir sind am Anfang, was den Bauchspeicheldrüsenkrebs betrifft. Und ich würde in diesem Falle, bei dieser Konstellation, das sehr ernst nehmen. Sehr ernst. Wir wissen es noch nicht, aber wenn das meine Familie wäre, ich würde mich jetzt testen lassen. Das ist ganz klare Meinung von mir. Überhaupt keine Frage. In der heutigen Zeit, wo jeder getestet wird, ich würde es sehr ernst nehmen. Wir machen weiter. Ernährung, etwas leichteres Thema. Ernährung nach Dr. Koi, sinnvoll, Öle, Vitamine, Trinkmilch. Also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, wenn es Ihnen gut tut, machen Sie es. Es gibt keinerlei Evidenz, Herr Säuferlein hat es kurz aufzitiert, es gibt keinerlei Beweise, dass die Ernährung etwas bringt, aber auch nichts, dass sie was dagegen hat. Also das ist sicherlich ein Problem, wenn man nicht raucht und sich unordentlich bewegt, dafür gibt es Evidenz, aber für Öle oder Trinkmilch, wenn es Ihnen gut tut, warum nicht? Ich denke, kann ich das so abzeichnen? Ja? Okay. Wie lange kann man Chemotherapie machen bei einem inoperablen Pankreaskarzinom? Gemza seit Mai 2012 mit kurzer Unterbrechung, 2 Monate. Wie sieht die Erfahrung aus?
Also ein bisschen der Onkologe.
Wer ist der Onkologe? Also dann bin ich ziemlich onkologisch. Ich denke, 3 Monate Pause ist immer machbar. So viel weiß der Chirurg. Das kann man machen. Danach wieder eine Bildgebung und dann entscheiden, dass man weitermacht. Gemza kann man ewig und 3 Tage geben. Wenn es gut vertragen wird, keine größeren Probleme. Also wir haben Patienten, die laufen sehr, sehr lange, sehr, sehr gut darunter. Und wenn sie das sonst tolerieren, das gut verträgliches Chemotherapeutikum, dann können sie das machen. Ja? Können wir das auch? Und jetzt wird es wieder schwierig, jetzt bin ich auf dünnem Eis, deswegen schaue ich jetzt in Richtung Gastroenterologen. Mit welchem Zeitabstand sollte man Pankreasprobleme bei dem Verdacht einer Autoimmunpankreatitis medizinisch kontrollieren lassen und mit welchen Untersuchungen? Das sind schon ordentliche Fragen. Als Chirurg operieren bitte nicht, ja? Das weiß ich definitiv.
Also die Patienten mit einer Autoimmunpankreatitis, die präsentieren sich ja mit dem Bild einer Pankreatitis und im Verlaufe der Diagnostik finden wir dann heraus, dass das die Ursache dieser Pankreatitis ist. Das kann man zum einen durch Bildgebung machen, das ist meist ein sehr aufgetriebenes Organ. Man kann das endosonografisch oder auch im CT verifizieren. Es gibt einen bestimmten Labormarker, den man erheben kann, das IgG4. Und wenn die Diagnose als solches gestellt ist, dann werden diese Patienten in aller Regel mit Cortison behandelt. Und das Cortison ist keine dauerhafte Medikation, sondern es wird nach einem gewissen Zeitfenster ausgeschlichen. Das sind in aller Regel Behandlungen über 3 Monate. Und in der Cortisonreduktion ist es so, wenn die Patienten dann wieder symptomatisch werden, wird man die Therapie wieder aufnehmen. Also es ist eigentlich eine Differentialdiagnose der Ursachen der Pankreatitis. Die präsentieren sich wie jede Pankreatitis und wenn das die Ursache ist, ist es gut behandelbar.
Gut, vielen Dank. Ich hoffe, das erklärt es. Dann habe ich hier wieder was Laborchemisches. Was bedeutet ein Amylasewert unterhalb des Referenzbereiches?
Also wollen Sie das? Also Amylase wird eigentlich üblicherweise sowieso nicht mehr bestimmt. Letztendlich ist,
bisschen lauter da in das Mikrofon.
Letztendlich ist der wegweisende Wert für eine Pankreatitis oder für eine Pankreaserkrankung die Lipase. Amylase ist eigentlich mittlerweile veraltet, würde man nicht mehr bestimmen, hat auch im Prinzip keine, meiner Kenntnis nach, keine Relevanz. Also ein erniedrigter Wert hätte an sich keine Relevanz, er wird aber an sich auch nicht mehr bestimmt. Die Lipase wäre das Entscheidende.
Kaiser, wollen Sie noch was ergänzen?
Laborwert.
Eindeutig, also der erniedrigte Lipase hat keine Relevanz und auch die Lipase wird quasi nur im Rahmen der Diagnosestellung einmalig bestimmt, wird auch nicht mehr im Verlauf bestimmt.
Gut, und in der Tat, die Fälle, die heute vorgestellt wurden, zeigen, wie differenziert man damit vorgehen, damit umgehen muss. Wenn jetzt zum Beispiel der 39-jährige Gast hier dieses Symposions mit der Vorgeschichte eines Pankreaskarzinoms beim Vater und bei der Mutter mit 49 und 69 Jahren eine solche Raumforderung hat, dann wird der operiert. Dann wird der operiert. Da gebe ich Ihnen jede Wette drauf, und zwar schnell. Und das nehmen wir sehr ernst. Und wenn ein anderer eine Raumforderung hat von 1,5 Zentimetern, irgendwo am Seitengang, irgendwo eine Zyste, dann schauen wir uns den an. Und das machen wir eine Weile. Das beobachtet man 3-monatig und 6-monatig. Wir haben exzellente niedergelassene Sonographeure. Wir haben 2, 3 Patienten, die laufen hier rum und haben eine Ultraschalluntersuchung gemacht, haben diesen Prozess gefunden und exzellent diagnostiziert. Und das kann man, wenn man außen gute Leute hat, die können das beobachten über 3 Monate, über 6 Monate und dann kriegt man das hin. Oder wie sehen Sie das? Bitte.
Also dieses Phänomen, dieses IPMN, gerade Seitenast-IPMN, das ist ein gewisses Dilemma, in dem wir uns befinden, nämlich in dem Maße, wie die CTs, die Schichten, die in dem CT gefahren werden, dünner werden, werden diese kleinen Zysten gesehen. Früher hat man die gar nicht gesehen. Jetzt sieht man sie halt und man muss in irgendeiner Form reagieren. Und einen richtigen Standard in der Nachsorge gibt es noch nicht. Aber es ist so, wie der Professor Golling gesagt hat, man muss natürlich so die Familiengeschichte des Patienten mitbewerten. Wir machen auf jeden Fall eine initiale Bildgebung mit der Endosonographie. Die Frau Dr. Fellhauer hatte darauf hingewiesen, es gibt solche Knötchen, die ein Risiko anzeigen. Das muss operiert werden, wenn diese Knötchen nicht vorhanden sind, sondern es sind glattwandige, kleine zystische Strukturen, die mit einer Seitenast-IPMN vereinbar sind. Dann machen wir es im Haus so, dass wir die Patienten in aller Regel nach 3 bis 6 Monaten kontrollieren, dass wir nach weiteren 6 Monaten kontrollieren und dann individuell entscheiden, wie das Nachsorgeprozedere ist, in aller Regel danach eher jährlich. Also es gibt keine richtig verbindlichen Leitlinien dafür, es gibt so Hausstandards. Wir machen es so, dass wir sie initial, wie gesagt, kurzfristig kontrollieren und wenn wir merken, das bleibt über ein Jahr stabil, dass wir dann die Intervalle ziehen.
Ich kann Ihnen jetzt aus aktuellem Ansatz einen katastrophalen Fall berichten aus unserer Klinik, weil diese Sachen bleiben natürlich in Erinnerung. Und zwar habe ich sowas in 25, aber das gibt es auch, das habe ich in 25 Jahren noch nie gesehen. Eine Ehefrau eines Arztes, niedergelassener Kollege, 50 Meter vom Haus entfernt, bringt seine Frau zu uns wegen Gewichtsabnahme, sonst nichts Besonderes. Wir sehen nichts weiter als eine zystische Raumforderung, 2,5 Zentimeter, kurz vor Weihnachten. 2,5 Zentimeter, kurz vor Weihnachten sagen, naja, das ist eine IPMN, klassischer Fall, Anschluss zum Gang, wir machen das. Dann war Weihnachten, habe ich gesagt, naja, das ist eine IPMN, da haben wir ja noch Zeit. Die Patientin kommt, wir haben eine CT-Bildgebung, wir haben eine MR-Bildgebung. In keiner dieser differenzierten Bildgebung sieht man einen Herd in der Leber. Sie kommt nach Weihnachten wieder, weil der Mann sie selber sonografiert hat. Sie hat mittlerweile 60 Herde in der Leber. 60. Innerhalb von 2 Monaten. Als hätte ein Hexenmeister diese Leber angeworfen. Es war nichts zu erkennen. In der besten Bildgebung, die wir haben, Dünnschicht-CT plus MRT, Hoch-Tesla-Gerät, alles drum und dran. Und 8 Wochen später, nicht mal, 6 Wochen später, komplett durchmetastasiert. Ein wahrscheinlich hochmaligner neuroendokriner Tumor, Histologie dann gesichert. Ich will damit nur sagen, diese Dinge, wir stehen nicht drin. Wir haben zusammen, Herr Menges ist jetzt weg, wir haben zusammen sicherlich 5 oder 6 Patienten mit einer IPMN herumlaufen in der Region Schwäbisch Hall ohne irgendein Problem. Wir kontrollieren die regelmäßig und sagen, ich würde mich da nicht operieren lassen. Das Ding ist 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter, da wird nichts gemacht, kein Anschluss an die Gänge. Also eine ganz schwierige Beurteilung, und da müssen Sie engmaschig in Kontrolle, wenden Sie sich an einen guten Kliniker, den Sie kennen, die sollen das kontrollieren, und das kann man heute. Und dann muss man dranbleiben. So, ausgedehnt beantwortet. Letzte Frage. Patientin ist 78 Jahre alt. Vor 3,5 Jahren wurde eine Zyste, 8 mm, da haben wir was, an der Bauchspeicheldrüse festgestellt. Vermutlich gutartig war die Aussage. Bis heute jährlich um 1 mm gewachsen. Inzwischen starke Gewichtsabnahme, sehr schlechter Allgemeinzustand. Was ist empfehlenswert? OP. Ärzte sind immer noch der Meinung, dass die Zyste gutartig ist und keine OP empfohlen. Zusatzernährung wird nicht als notwendig empfunden. So, jetzt haben wir genau den Punkt. Bitte, jetzt höre ich aber. Vielleicht fängt Herr Heise mal an, was ist Ihre Meinung?
Ich denke, da muss man nochmal differenzialdiagnostisch auch schauen. Natürlich muss das ja diese Gewichtsabnahme nicht durch eine Pankreaserkrankung, also eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung bedingt sein, sondern es kann ja durchaus eine Erkrankung, Tumor- oder Krebserkrankung sein aus dem Magen-Darm-Bereich. Das heißt, man würde dahingehend eigentlich nochmal eine Diagnostik ergänzen. Das heißt, Magenspiegelung, Darmspiegelung, das scheint mir tatsächlich eher das Wahrscheinliche, als es tatsächlich dann durch einen wirklich nur langsam wachsenden Herd in der Bauchspeicheldrüse ist. Sicher muss man noch auch dahingehend Diagnostik machen, gegebenenfalls nochmal mit der Endosonographie als auch Laborparameter, aber erstmal noch entsprechende Umfeld- und weitere Diagnostik.
Sehe ich auf jeden Fall so. Also man darf sich in dem Fall von diesem Befund der Zyste, dieser kleinen Zyste im Pankreas, nicht irreführen lassen. Das Hauptsymptom dieser Patientin ist der Gewichtsverlust. Und der Gewichtsverlust muss quasi wie jede Tumorerkrankung oder Tumorverdacht abgeklärt werden, so wie der Kollege das erzählt hat. Das Zweite, wenn eine Zyste an Größe zunimmt im Verlauf, das ist immer nicht ganz unproblematisch. Das ist auch so ein Warnhinweis. Ich denke, an der Stelle sollte man diese Zyste punktieren. Man weiß, dass man, wenn man den Zysteninhalt auf CEA bestimmt, dass man in dem Fall jetzt nicht das IPMM, aber vielleicht ist es ja in Wirklichkeit ein Zystadenom, dass man das seröse und das muzinöse Zystadenom durch die Bestimmung des Zysteninhalts, CEA-Bestimmung, differenzieren kann. Da hätte man einen Baustein mehr, um der Patientin dann doch zur Operation zu raten. Also ich denke, ich würde die Diagnostik, was die Zyste betrifft, etwas erweitern, und ich würde ansonsten eher als Leitsymptom Gewichtsverlust nehmen und das wie jeden Tumorausschluss abarbeiten.
Gut, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Genauso würde ich es auch empfehlen. Die Punktion dieser Zyste, wenn es einer kann, die ist ja sehr klein. Also ich kann es nicht, aber die Gastroenterologen können das endosonografisch, unserer kann es auch. Dann sollte man das punktieren, daraus nochmal ein CEA. Und in der Tat, wenn man dort Werte hat, die deutlich erhöht werden, so um 200, 100, 200, dann würde man das ein bisschen anders sehen, wie wenn der jetzt 5 oder 7 wäre, sagen wir mal so. Bitte, Sie haben noch eine Frage.
Herr Dr. Heise, was halten Sie von einer kontinuierlichen Glukosemessung des CGM?
Kontinuierliche Glukosemessung hat ihren Stellenwert insofern, wenn ein Patient an sich schon intensiviert mit Insulin eingestellt ist. Dann mit der Frage, gibt es ungewöhnliche Blutzuckerschwankungen? Also ein Patient, der sehr, sehr auch eigenständig arbeitet, trotzdem noch ungewöhnliche Blutzuckerschwankungen hat, die kann ich durch so eine kontinuierliche Glukosemessung effektiv nachweisen. Das ist ja eine Messung, die etwa über 5 bis 6 Tage läuft, die im Prinzip so eine Art wie so eine Insulinpumpe gewissermaßen auch funktioniert, die von von Leuten appliziert werden soll, der Ärzte und Diabetesberater, die sich damit auskennen. Und man kann damit dann differenzieren, ist da möglicherweise doch Ernährungsfehler oder möglicherweise Fehler mit der Insulingabe zum Beispiel festzustellen. Das kann im Prinzip auch die Vorstufe sein für eine Insulinpumpentherapie, so eine kontinuierliche Glukosemessung. Die sollte man generell im Prinzip, also empfehlen wir zumindest bei uns, sollte man im Vorfeld auch von einer Insulinpumpentherapie durchführen. Also mit diesen Indikationen, Abklärung einer ungewöhnlichen Blutzuckerschwankungen bei dem Patienten, der an sich schon intensiviert eingestellt ist, als auch vor Diagnostik, vor Screening, vor einer Insulinpumpe wäre das eine Indikation, die wir anraten würden.
Also bei C3 wäre das angebracht. Bei C3 wäre das angebracht.
Bei 3C meinen Sie?
Ja.
Bei Typ
3C.
Wenn der Patient effektiv eingestellt ist, also wenn er intensiviert therapiert ist, wenn er das auch, das gut beherrscht und die Insulinpumpentherapie in Frage kommen würde, wäre das eine sinnvolle Maßnahme zur weiteren Abklärung und dann gegebenenfalls auch zur Beurteilung, ob eine Insulinpumpe in Frage kommt.
Die kommt in Frage, die Insulinpumpe bei mir.
Gut, danke. Ich denke, das ist beantwortet. Wir haben alle Fragen beantwortet.